Deutschlandfunk Kultur Interview.
Es war eine Meuterei. Aufstand, hat man auch gesagt, begann ganz plötzlich am Wochenende und war dann ebenso fix wieder vorbei. Der Marsch von Prigozhins privater Söldnertruppe Wagner Richtung Moskau. Wir haben seitdem Militärhistoriker und Politiker gehört und auch den Kreml-Chef selbst, inzwischen auch Prigozhin, der eine Audiobotschaft von wo auch immer geliefert hat. Und wir haben gesehen, wie in Rostow am Don, als Prigozhins Bande abzog, jubelnde Menschen ihnen zusahen. Wie aber denken die Russinnen und Russen über Wagner, über die Lage ihres Landes nach dieser Meuterei, nach diesem Aufstand und mitten im Krieg gegen die Ukraine? Darüber rede ich jetzt mit Hermann Krause. Er war lange Jahre ARD-Hörfunkkorrespondent in Moskau, leitet jetzt die Repräsentanz des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge in der russischen Hauptstadt. Schönen guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen.
Wie offen reden denn Ihre Gesprächspartner über den Krieg, der ja bekanntlich offiziell nicht mal so heißen darf?
Also sie reden schon offen darüber. Es kommt natürlich immer drauf an. Wenn Sie kritische Geister fragen, dann ist die Einschätzung in etwa so, wie ich sie in deutschen Talkshows höre. Wenn Sie aber mit den einfachen Leuten sprechen, dann sagen die, wir sind froh, dass das Ganze vorbei ist, dass Ruhe ist und dass Putin wieder die Zügel in die Hand genommen hat. Also diese Geschichte, die da passiert ist, ist wohl ganz anders gewesen, als wir sie uns überhaupt vorgestellt haben. Ich erinnere mich daran, es gab in der vorletzten Woche gab es mehrere Abgeordnete hier in der Duma, die gesagt haben, wir müssen den Prigozhin und seine Truppe in die Armee aufnehmen. Er muss Verträge unterschreiben und er muss quasi kontrollierbar sein. Weil Prigozhin hatte sich ja mit Äußerungen hervorgetan, die waren nicht so besonders freundlich gegenüber dem Verteidigungsminister. So. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, oh Freunde, das ist gefährlich, was ihr da macht. Denn das ist eine Söldnertruppe, die ja zum großen Teil auch aus Strafgefangenen besteht und die Prigozhin verehren, ihn lieben, für die ist er ein absoluter Held. So. Als ich das hörte, dachte ich, das kann eigentlich nicht gut gehen, da muss irgendwas passieren. Und wir wissen ja jetzt auch, dass Prigozhin dies zum Anlass genommen hat, diesen Marsch durchzuführen, auch mit der Begründung, es sei auf ihn geschossen worden, beziehungsweise auf seine Leute von Seiten der russischen Armee. Und deshalb habe er vorgehabt, nach Russland von Rostow aus nach Moskau zu marschieren, um dem Verteidigungsminister quasi die Leviten zu lesen. Nicht um Putin zu stürzen, sondern um zu sagen, so, was ihr da gemacht habt, das geht nicht. Also das ist die Version von Prigozhin und die scheint mir im Großen und Ganzen sehr wahrscheinlich. Und von den Leuten, mit denen ich spreche, höre ich, dass sie sagen, Gott sei Dank, es ist vorbei, Putin kontrolliert sie und sie marschieren ja jetzt nach Weißrussland.
Nun leben Sie schon seit langem in Russland immer wieder und haben mehr als einen Putschversuch erlebt. Wir denken an 1991, damals gegen Gorbatschow, oder zwei Jahre später eine veritable Verfassungskrise, ein Machtkampf zwischen Präsident Jelzin und dem Obersten Sowjet und dem Volkskongress. Was waren die Gründe für diese Putsche?
Ja, das war unterschiedlich, aber es war immer so, dass derjenige, der da an der Spitze war, nicht der starke Mann war, den sich Russland vorstellte. Wir wissen bis heute nicht genau, was ist eigentlich 91 bei dem Putsch mit Gorbatschow passiert. Hat er das gewusst? War der auf der Krim informiert? Bis heute nicht klar. Den 93er Putschversuch wissen wir auch nicht. Wie viele Menschen sind wirklich im Weißen Haus erschossen worden? Und ich denke, wir werden auch das nicht genau herausfinden. Denn es hat ja wohl auch Situationen gegeben, da hat diese Prigozhin-Söldnertruppe so gute Waffen gehabt, dass sie russische Armeehubschrauber abgeschossen hat. Bisher wissen wir nicht genau, ist das wirklich gewesen, aber es scheint so gewesen zu sein, dass er 4 bis 6 teure Hubschrauber abgeschossen hat und wo auch ein Flugzeug. Da muss man noch abwarten, irgendwann wird das genau rauskommen, wird das verifiziert sein. Aber auch das ist im Grunde, ich denke, für die Bevölkerung nicht entscheidend. Entscheidend ist auch nicht, was Putin in seiner ersten Rede gesagt hat, dieser Widerspruch. Sondern entscheidend ist, dass er gestern Abend wieder aufgetreten ist und damit gesagt hat, ich habe die Zügel in der Hand, ich bleibe an der Macht, ich bin derjenige, der Russland verteidigt. Die Rede, die ich da ganz plötzlich gehört habe, überraschend, am 22.10 Uhr unserer Zeit, die hat ja signalisiert, es wird sich nichts ändern, sondern ich bleibe hier. Und das, glaube ich, ist das auch, so seltsam sich das anhört, was die Bevölkerung will. Der Krieg ist unpopulär. Der Krieg ist unpopulär, das sagen die Leute auch. Er müsste beendet werden. Aber wenn es, und jetzt kommt ein Satz, der sehr wichtig ist, aber wenn es denn sein muss, dann muss es sein. Dann ordnet Putin das an und er, das ist hier leider Tradition, er hat quasi das Recht, das zu tun und wir folgen ihm. Auch dies ist in der russischen Verfassung,
Ja, man kennt das aus der Geschichte. Es ist eine lange Geschichte von Kriegen und viel Gewalt. Aber trotzdem ist es ja so, dass dieser Krieg für Tote sorgt in der Ukraine, aber eben auch in Russland, wo in Familien getrauert wird um Männer, um Söhne, um Väter. Ist das kein öffentliches Thema?
Nein, es wird hinter vorgehaltener Hand darüber gesprochen. Aber es wird nicht offen gesagt, also das muss jetzt Schluss sein. Natürlich. Ich finde Leute, als ich vor kurzem in Petersburg war, gibt es welche, die sagen, es muss vorbei sein. Aber sie finden genauso, und das ist die Mehrzahl, habe ich den Eindruck, sie finden genauso Leute, die der Argumentation Putins folgen. Da kommt die NATO, das sind Nazis an der Macht, die wollten uns überfallen. Das ist das Hauptargument. Das Hauptargument ist, und das hat Putin ja in dieser Pressekonferenz mit Scholz auch gesagt, wir wurden die ganze Zeit beschossen. Putin sagte, das wäre ein Genozid, der am russischen Volk im Donbass durchgeführt würde. Und das ist eine Version, die die Leute irgendwie aufnehmen und sagen, die haben uns beschossen und die Ukraine wollte unsere Leute überfallen und wir müssen uns verteidigen.
Aber wissen Sie nicht, dass das Propaganda ist?
Das ist es. Sie finden immer wieder Russen, die im Donbass gewohnt haben, die sagen, wir sind beschossen worden. Und natürlich wird im Fernsehen wird nur gezeigt, wie der Donbass beschossen worden ist. Also das bedeutet, dieser Wunsch, das eigene Volk gegen die Ukraine zu verteidigen oder diese Pflichterfüllung, an die da appelliert wird, die trifft eigentlich so etwas wie den Kern des russischen Denkens. Also das nehmen die Leute hin. Es sei denn, es sind absolute Putin-Kritiker, dann natürlich nicht. Aber die große Masse ist ja nicht politisch. Sie dürfen nicht vergessen, in den ganzen Putin-Jahren hat er es ja geschafft, auch das Volk zu entpolitisieren. Mit Ausnahme eben einer vielleicht Minderheit von 15% maximal, die sich jetzt nicht traut und die ins Ausland geflohen ist. Aber der große Teil denkt, die Politik macht der da oben und der weiß schon, was absolut richtig ist. Und darauf kann Putin nach wie vor bauen. Und ich denke, diese Krise, die wir erlebt haben, die hat er überstanden und er wird seinen Posten nicht räumen müssen. Es gibt Machtkämpfe, aber ich vermute, irgendwann wird der Verteidigungsminister ausgetauscht, aber nicht sofort.
Danke an Hermann Krause, langjähriger ARD-Russland-Korrespondent und jetzt für den Volksbund Deutsche Kriegsgräber Fürsorge in Moskau.